zwischen Hamburg und Haiti.
Kürbisse und Käse, Wein und Sirup. Indian Summer im US-Bundesstaat New York. Eine Sendung von Claudia Sarre, ARD-Korrespondentin im Studio New York.
Die Weinreben färben sich goldgelb. Am Fuße des Weinbergs funkelt ein langgestreckter dunkelblauer See, der Cuca Lake. Am anderen Ufer erstrecken sich endlose Wälder den Hügel hinauf. Ein leuchtender herbstlicher Fleckenteppich aus grünem, dunkelrotem, gelbem, goldenem und orangefarbenem Laub. Fred Frank betrachtet prüfend seine Weinstöcke. Er ist Winzer in der dritten Generation und hier an den Finger Lakes im Bundesstaat New York geboren. Jetzt im Herbst haben sie mit der Weinlese alle Hände voll zu tun. Fred blickt stolz auf die Mengen frisch geernteter Trauben. Ein Erntefahrzeug fährt die Reihen entlang und schüttelt die reifen Früchte in Behälter.
Der Blick hier, wo wir stehen, das sieht beinahe aus wie am Rhein. So steile Anhänge von Reben. Der große Unterschied ist, das Seewasser ist so sauber, dass die Häuser rundherum benutzen das als Trinkwasser. Wir haben auch sehr viele Forellen in diesem See und auch Lachs. So, das ist eine wunderschöne Gegend.
Fred Frank hat im Rheingau Weinwirtschaft studiert. Deswegen spricht er so gut Deutsch. Mit wunderschöner Gegend meint er seine Heimat, die Fingerseen im Nordosten der USA.
Für Geologen ist der Landstrich südlich des Ontariosees, ungefähr 6 Autostunden von New York City entfernt, eine kleine Sensation. Wie lange dürre Finger einer Hand durchschneiden die Finger Lakes die Landschaft, daher haben sie ihren Namen. Entstanden ist die Seenplatte während der letzten Eiszeit. Damals gruben sich riesige Gletscherzungen in die Landschaft. Übrig geblieben sind 11 sehr tiefe, schmale Binnengewässer, die nebeneinander in Nord-Süd-Richtung verlaufen. Der längste See, der Cayuga Lake, ist 61 Kilometer lang, jedoch nur knapp 5 Kilometer breit. Der größte See, der Seneca Lake, ist mit 188 Metern Tiefe eines der tiefsten Gewässer der Vereinigten Staaten. Die Seen erzeugen ein Klima, das den Weinanbau gestattet. Mittlerweile ist die Region um die Fingerseen nach Kalifornien das zweitgrößte Weinanbaugebiet der USA.
Mehr als 100 Weingüter gibt es zwischen dem Seneca und Cayuga Lake, dem Canandaigua und Cuca, dem Conesus und Hemlock Lake. Das lockt vor allem im Herbst viele Wochenendausflügler in die dünn besiedelte Gegend. Besucher aus Europa verirren sich eher selten hierher. Doch das beginnt sich gerade zu ändern. Seit ein paar Jahren werden in dieser Gegend die besten Weine der Vereinigten Staaten angebaut. Freds Großvater, Konstantin Frank, ein Einwanderer aus der Ukraine, hat das Weingut einst gegründet. Er habe als erster Weinbauer mit europäischen Trauben wie Chardonnay und Riesling herumexperimentiert, erzählt sein Enkel Fred.
Viele Weinschreiber glauben, dass die Rieslingweine hier im Fingerseen sind eine von den besten in ganz Amerika. Nicht dasselbe wie in Deutschland, natürlich, weil unser Klima ist ein bisschen anders und unser Boden ist ein bisschen anders. Aber ich würde sagen, von ganz Amerika, dass der Fingerseen-Region ist die beste für Riesling.
Neben dem guten Wein ist es aber vor allem die unglaubliche Farbenpracht während des sogenannten Indian Summers, die die Region so anziehend macht. Rotes, gelbes, orangefarbenes Laub, meistens unter knallblauem Himmel. Kein Wunder, dass die Leaf Peeper, wie die Laubbewunderer von auswärts genannt werden, im Schneckentempo über die Landstraßen kriechen, um jeden Baum und Strauch gebührend zu bewundern.
Mit Indian Summer ist sehr mildes Herbstwetter gemeint. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen über 21 Grad, ähnlich dem Altweibersommer in Deutschland. Meist im Oktober oder November nach starkem Frost. Dann färben sich über Nacht die Blätter an den Bäumen. Das Naturschauspiel beginnt im frühen Herbst an den Berghängen Kanadas und wandert dann südwärts durch den Nordosten der USA. Es gibt verschiedene Theorien darüber, woher der Begriff Indian Summer stammt. Eine besagt, dass die nordamerikanischen Indianer die letzte warme Phase vor dem strengen Winter für Angriffe auf die Weißen genutzt haben. Eine andere Legende behauptet, der Herbst sei für die Ureinwohner Hauptjagdsaison und Erntezeit gewesen. Historisch belegt ist jedoch keine dieser Theorien.
Meist reiche eine einzige eiskalte Nacht, um dieses Feuerwerk der Farben in Gang zu setzen, erklärt Waldhüter Josh Teeter. Der 28-Jährige ist Ranger im Togannock Falls State Park, einem riesigen Naturschutzgebiet mit Wasserfällen, Schluchten und zahlreichen Wanderwegen, das sich an Seen und Weinberge anschließt.
Yeah, and I don't know if it's the abruptness of the change in temperature, but
vielleicht liegt es am abrupten Temperaturwechsel. Der Baum bereitet sich auf den Winter vor. Das Chlorophyll, das normalerweise die Farbe dominiert, ist nicht mehr da. Und dann übernehmen die anderen Pigmente die Färbung. Deswegen bekommen wir all diese Gelb-, Orange-, Rot- und Goldtöne. Und Kombinationen, also mehrere Farben an einem Baum. Jeder Baum hat eine leicht andere Strategie.
So each tree has a slightly different strategy.
Es riecht nach vermodertem Laub. Letzte Nacht hat es geregnet. Josh und sein Kollege Tim stapfen den matschigen Gorge Trail entlang, den Weg zum Wasserfall in der Schlucht. In diesem Wald kennen die beiden Naturburschen jeden Baum und Strauch. Es ist zwar schon Ende Oktober, aber noch hat die Laubfärbung ihren Höhepunkt nicht erreicht.
You notice there's still quite a lot of green here.
Hier ist immer noch ziemlich viel Grün. Heute Nacht gibt es sicherlich Frost, da wird sich eine Menge verfärben.
Wir sind ein bisschen hinterher, was die Laubfärbung angeht. Wir hatten einen sehr trockenen Sommer mit nur einem Viertel des Regens, den wir eigentlich gebraucht hätten.
Deswegen führen auch die Flüsse und die Wasserfälle nicht so viel Wasser wie sonst um diese Jahreszeit. Insgesamt 1063 Wasserfälle gibt es an den Finger Lakes. Der Togannock Falls State Park ist berühmt für seine gigantischen Wasserfälle, die noch höher sein sollen als die Niagara-Fälle. Togannock ist ein irokesisches Wort und bedeutet große Fälle im Wald. Doch statt tosender Wassermassen tröpfelt derzeit nur ein Rinnsal die Felswand hinab. Tim und Josh schauen etwas enttäuscht rein.
Okay, so this is one of the highest free drop waterfalls in the
North. Dies ist einer der höchsten frei fallenden Wasserfälle im Nordosten der Vereinigten Staaten. 66 Meter. Wir befinden uns hier in einem Amphitheater aus Stein. 360 Meter breit und die Felswände auf jeder Seite des Wasserfalls sind 120 Meter hoch. Das Interessante daran ist, der höchste Punkt der Felswand entspricht ungefähr dem tiefsten Punkt des Cuca Lake. Da bekommt man eine Vorstellung davon, wie enorm tief der See ist.
Im Sommer sei hier die Hölle los, erzählen die beiden Waldhüter. Die Leute nutzen die Seen nicht nur zum Schwimmen, sondern auch zum Kajaken und Motorbootfahren. Rundherum gibt es viele Camping- und Grillplätze, man kann wandern und Mountainbiken. Und im Winter Skilanglaufen und Schneeschuhwandern, fügt Josh begeistert hinzu.
Ich mag den Winter am liebsten, aber der Herbst kommt leicht danach. Wenn es abkühlt, fühle ich mich am wohlsten.
Ich mag den Sommer und die Wärme, aber es ist eigentlich immer schön hier. Die Herbstfarben sind natürlich spektakulär, aber auch Schnee ist wunderschön. Genau wie das leuchtende Grün im Frühling und die Üppigkeit des Sommers.
Trockenes Laub treibt über den Hof des Weinguts von Fred Frank. Noch wärmt die niedrig stehende Sonne, aber die Kühle der klaren Nacht kriecht schon in die Glieder. Fred Frank zieht seine Baseballkappe tiefer in die Stirn.
Ich liebe Herbst, weil es so wunderschön aussieht. Die Farben und auch die Ernte ist eine sehr schöne Zeit, wo wir arbeiten die ganze Jahr für die Ernte. Und wenn alles gut zusammenkommt mit dem Wetter und die Qualität sieht gut aus, dann sind wir sehr froh und dann können wir sagen, dass es ein gutes Jahr ist.
Die Tiefe der Finger Lakes erzeugt an ihren Ufern ein gemäßigtes Mikroklima. Das vergleichsweise warme Süßwasser schützt die Reben, die in Ufernähe wachsen, vor Frost.
Fingerseen frieren nicht im Winter, weil sie so tief sind. Und so die Temperatur ist vielleicht 10 Grad wärmer, so an den Hang neben dem See, als weiter weg vom See. Und diese 10 Grad machen viel aus im Winter und erlauben uns, die Vinifera-Rebsorten hier zu wachsen, ohne Schaden vom Winter. Wenn wir ein bisschen weiter weg vom See kommen, dann kann man Vinifera-Reben nicht anpflanzen.
Viele Amerikaner meinen immer noch, die Weine aus dem Bundesstaat New York sind sauer und schlecht. Doch das Gegenteil ist der Fall. In den letzten 10 Jahren wurde das enorme Potenzial der Weingegend um die Seen deutlich. Der Riesling, der hier wächst, kann sich mit Weltklasse-Weißwein messen. Winzer wie Fred Frank kämpfen seit langem gegen das schlechte Image ihrer Tropfen. Aber Fred hat noch ein ganz anderes Problem: Wildfraß.
Hirsche zum Beispiel, wilde Truthahn, und die fressen die Trauben auch. Und zum Beispiel wilde Truthahn, die sind sehr besonders, welche Traubensorten sie essen. So, wir haben so 20 wilde Truthahn beobachtet, dass sie laufen durch den Chardonnay und dann links durch den Riesling, bis sie an die Gewürztraminer ankommen. Okay? Und das ist ihr Lieblingsrebsorte.
Nicht nur der Traubensaft gehört zu den Schätzen des Bundesstaates New York. Durch die vielen Ahornbäume ist die Region auch berühmt für ihren aromatischen Ahornsirup, einer süßen Köstlichkeit, die auf keinem amerikanischen Frühstückstisch fehlen darf. Der eingedickte Pflanzensaft werde aus dem Stamm des Baumes gewonnen, erklärt Ahornsirup-Farmer Andy Van Glad, der seinen Saft auf einem Wochenmarkt feilbietet.
Der beste Ort für Ahornsirup ist im Nordosten. Natürlich macht New York den besten Ahornsirup, da bin ich etwas voreingenommen. New York, Vermont, New Hampshire, Maine und Kanada. Eben dort, wo die Ahornbäume am meisten verbreitet sind.
Der Legende nach hat ein Indianer vom Stamme der Irokesen die Herstellung des Sirups erfunden. Seine Frau hatte Regenwasser aus einem ausgehöhlten Stamm eines Ahornbaums aufgefangen. Das Wasser schmeckte süß. Daraufhin hackten die Indianer ihre Tomahawks in die Rinde der Bäume und fingen den Saft auf. Sie erhitzten die Flüssigkeit und übrig blieb ein zähflüssiger, süßer Sirup.
First, you get the buckets ready, clean the pans and gather firewood late in the winter. It's maple syrup time.
Auch heute wird der Saft über Stunden eingekocht. Dadurch karamellisiert der Zucker und gibt dem braunen Saft sein typisches Maple Syrup Aroma. Ahornsirup-Erntesaison sei von Ende Februar bis April, erzählt Andy Van Glad. Dann nämlich, wenn es tagsüber wärmer wird und die Bäume beginnen, die in den Wurzeln gespeicherten Nährstoffe in die Knospen zu transportieren.
With the maple season, we start right after the Christmas holiday, first of the year.
Wir starten gleich nach den Weihnachtsferien in die Ahornsaison. Wenn die Sonne scheint, sind wir jeden Tag draußen, befestigen die Schläuche, räumen die Auffangkanister hin und her, machen die Wege mit dem Schneemobil frei. Wir arbeiten mit Schneeschuhen, wenn es viel Schnee gibt. Man weiß nie, wann der Saft anfängt zu laufen. Manchmal schon Anfang Februar, manchmal erst Mitte März. Aber wir wollen natürlich mit allem fertig sein, um dann 10.000 Löcher zu bohren und Sirup zu machen.
Heutzutage wird der Pflanzensaft automatisch in Tankwagen gepumpt und in großen Behältern eingekocht. Etwa 30 bis 50 Liter Saft braucht man, um am Ende einen Liter Maple-Sirup zu gewinnen. Deshalb ist das Naturprodukt so teuer. Auf dem Wochenmarkt in New York City zum Beispiel, wo Andy seinen Nektar verkauft, kostet ein kleines Kännchen der Güteklasse A 12 Dollar.
Maple syrup has never been cheap.
Ahornsirup war noch nie billig, aber Leute bezahlen gern dafür, weil sie leckere Pfannkuchen haben wollen.
So you can use maple syrup on French toast, rice pudding, waffles.
Man kann ihn auch zu French Toast essen, zu Milchreis, auf Muffins oder Eis, in Milch oder auf Frühstücksflocken, im Tee oder Kaffee, also zum Frühstück. Aber wer will, kann ihn natürlich auch nachts um 10 über seinen Eisbecher kippen.
Von Freds Weingut sind es, über die Uferstraße am Cukersee entlang, nur ungefähr 10 Minuten bis ins malerische Örtchen Hammondsport. Dort flattert an vielen Holzhäusern die amerikanische Flagge. Vor der schlichten Dorfkirche türmt sich ein Berg aus Kürbissen. Überall leuchten Herbstblumen.
Mit den gesichtslosen, für die USA so typischen Shopping-Malls an den Highways haben diese idyllischen Ortschaften nichts gemeinsam. Einige der alten viktorianischen Herrenhäuser wurden umgebaut in Bed and Breakfasts, Frühstückspensionen, die oftmals eine lebendige Vergangenheit hinter sich haben. Das Aurora Inn zum Beispiel, das 2 Seen weiter an der Ostküste des Cayuga Lakes liegt, sei von Anfang an ein Gasthaus gewesen, erzählt Alex Schlu, der dort arbeitet. Der rosafarbene Prachtbau mit den weiß gestrichenen Fensterrahmen wurde 1833 gebaut.
Früher war das hier vor allem ein Handelsplatz. Hinter dem Haus stehen noch Ruinen der ersten dampfbetriebenen Getreidemühle westlich des Hudson River. Und es gibt eine Schleuse, die den Cuca Lake mit dem Erie-Kanal verbindet. Es war damals ein riesiges kommerzielles Zentrum für die Bauern der Gegend, die von hier aus ihr Getreide und andere Erzeugnisse verschifft haben. Das Aurora Inn war zu Anfang also kein Ausflugsziel für Touristen. Das wurde es erst im Laufe der Jahre.
Hinter dem Gebäude säumen sattgrüne Rasenflächen das Seeufer. Auf dem hauseigenen Bootssteg tummeln sich Möwen. Im Garten bauen Hotelmitarbeiter gerade einen Pavillon ab. Der Park mit dem spektakulären Blick auf den Sonnenuntergang ist ein beliebter Ort für Hochzeiten. Aber nicht nur Hochzeitsgäste kommen hierher, sondern auch Menschen, die Wert auf gutes Essen legen.
Die Feinschmeckerbewegung ist eine ganz große Sache bei uns. Wir verwenden viele Erzeugnisse aus der Region und arbeiten mit Bauern der Gegend zusammen. Für viele Leute ist es aufregend zu sehen, wie die Dinge angebaut werden. Es ist wunderbar, wenn man auch diese kleinen Dinge wertschätzen kann.
Ob Blumen im Salat oder Wildpilze auf dem Rehrücken, mit Fastfood wie Hamburger oder French Fries hat die Küche hier wahrlich nichts zu tun. Selbstverständlich stammt auch der Wein von lokalen Weinproduzenten.
Beim Winzer Fred Frank läuft die Produktion auf Hochtouren. Er verfügt über keine hochindustrialisierte Kellerei, sondern das Keltern des Weins findet draußen im Hof unter einem Dach statt. Gerade fallen die gelbgrünen Trauben in den Edelstahlbehälter der Entrappmaschine.
So, jetzt kommt eine neue Bin mit Trauben, Riesling-Trauben. Und das geht in diese Maschine, das ist eine Entbehr- und Entrappmaschine. Hier sehen Sie, kommen raus die Stiele. Und jetzt werden die Trauben gekippt in diesen Behälter. Und werden, da sieht man die Maische. Und die Maische wird gepumpt in die Presse. So läuft das.
Die Maische ist der Brei aus Fruchtfleisch und Kernen. Beim eigentlichen Keltern wird der Most dann von den festen Bestandteilen der Maische getrennt. Heraus läuft eine goldfarbene, durchsichtige Flüssigkeit.
Das ist der Rieslingsaft. Und das wird bald rausgepumpt in einen Edelstahltank. Mit Kühlung, damit die Gärung langsam geht, damit die schönen Aroma bleiben in den Wein und werden nicht raus in die Luft, wenn es eine langsame Gärung ist. Und das ist eine ganz leichte Pressung, damit die Qualität gut ist für diesen Saft.
Fred Frank produziert nicht nur Weißweine, sondern auch Rotwein und sogar Sekt in Flaschengärung. Viele seiner Weine haben internationale Preise gewonnen. Sein Vater und Großvater waren bereits Winzer. Seine Tochter will den Familienbetrieb eines Tages übernehmen. 4 Generationen Weinbauern, eine Seltenheit in den USA, schmunzelt der 55-Jährige.
Bei deutschen Verhältnissen 4 Generationen sind nichts. Wir würden als Anfänger anerkannt. Aber hier in Amerika 4 Generationen ist was Besonderes.
Die ländliche Gegend um die Seen ist dabei, sich in eine Art Schlaraffenland für Feinschmecker zu entwickeln. Neben Weinanbau wird in Upstate New York auch intensiv Milchwirtschaft betrieben. Auf sattgrünen Weiden grasen schwarz-weiße Kühe. Neben vielen der knallrot gestrichenen Farmhäuser stehen riesige, halbrunde Milchtürme. Passend zur Weinverkostung widmen sich mehr und mehr Milchbauern seit kurzem der Käseherstellung. Auch Tim Murray konzentriert sich seit etwa 5 Jahren auf die weitaus lukrativere Herstellung von Käsespezialitäten mit Erfolg.
Well, agriculture in general is a big thing. It's a good, money.
Landwirtschaft ist ein gutes Geschäft. Es lässt sich gut Geld damit verdienen, aber man braucht natürlich Land oder spezialisiert sich. Und mit den ganzen Weingütern, den guten Restaurants und der natürlichen Schönheit der Region läuft das Geschäft mit Käse gut. Wir haben Glück, dass wir zu den Ersten gehören.
Yes.
In seinem einsamen Bauernhof an der Route 96 zwischen den Städten Syracuse und Rochester hat der kauzige Bauer mit dem Schnauzbart einen Raum zur Käseverkostung eingerichtet. An der Wand hängen Porträts seiner preisgekrönten Milchkühe. Jede Woche kommen Reisebusse. Die Gäste wollen seine Erzeugnisse kosten.
Wir machen 15 verschiedene Sorten, alles Rohmilchkäse, also ohne Pasteurisierung. Die minimale Reifungszeit sind 60 Tage. Der älteste Käse, den wir haben, ist 3 Jahre alt. Unser jüngster ist ein 60 Tage alter Blauschimmelkäse und von da geht's aufwärts.
Auf einer langen Holztheke liegen unter Käseglocken aus Glas die verschiedensten Käsesorten. Dill Cheddar, Cranberry und Chipotle Cheddar, Gemüsezwiebel Cheddar, geräucherter Cheddar, aber auch Gouda, Colby oder Blauschimmelkäse.
Yeah, this is 7 months Swiss Cheddar. Now, 1-year-old, 2-year-old and then 3-year-old.
Das hier ist Swiss Cheddar. 1 Jahr alt, 2 Jahre alt, 3 Jahre alt. Schmeckt etwas süß, nussig, mit einem cremigen Nachgeschmack. Je älter der Käse, desto trockener wird er. Er krümelt dann, wird strenger und schärfer.
Der Cheddar-Käse sei typisch für die Finger Lakes-Region, erzählt der Milchbauer. Der etwas würzigere Geschmack passe hervorragend zu den Weinen aus der Region. Rund 50 Weingüter und noch mal so viele Restaurants beliefert er mit seinen hausgemachten Milchprodukten. Selbstverständlich stammt der Käse von der Milch der rund 75 Kühe, die nebenan im Stall stehen. Letzte Nacht seien gerade 2 Kälbchen geboren, erzählt der Farmer. Auch wenn er derzeit 7 Tage die Woche arbeiten müsse, liebe er seinen Job als Käsefarmer. Die gute Laune der Leute, die ihn zur Käseverkostung auf der Farm besuchten, sei ansteckend.
Vor allem in dieser Jahreszeit mit der schönen Laubfärbung. Natur und gutes Essen erzeugen eine romantische Atmosphäre. Die Gegend ist noch relativ unberührt. Das sind die Leute aus den Städten nicht gewohnt. Sie können hier entspannen. Und jeder ist doch glücklich, wenn er im Urlaub ist, oder? Das ist das Schöne an unserer Käseherstellung. Jeder ist glücklich.
Everybody's happy.
Here at the Finger Lakes Railway, we're busy at work. Moving your freight right in time. Here at the Finger Lakes Railway in the state of New York.
Leichter Nebel steigt von den Seen auf. Die von bunten Laubwäldern gesäumten Landstraßen schlängeln sich einsam durch die bukolische Landschaft. Nur ab und zu donnert ein Truck mit Baumstämmen vorbei. Am Straßenrand ganze Batterien der typisch amerikanischen Briefkästen, manchmal 10 bis 15 Letterboxes in einer Reihe. Die dazugehörigen Farmhäuser liegen irgendwo verborgen im Wald. Viele Bauern haben kleine Straßenstände mit Äpfeln, Birnen, Pflaumen und natürlich Kürbissen. Berge dieser orangefarbenen Melonenfrüchte säumen den Straßenrand. Halloween oder Thanksgiving ohne Pumpkins sei undenkbar, sagt die Kürbisanbauerin Susan Grismore.
Viele Leute machen Kürbiskuchen oder Kürbiskekse.
Einige kochen Kürbis auch als Gemüsebeilage an Thanksgiving anstelle von anderen Gemüsen. Aber hierzulande sind Kürbisse vor allem für Halloween gedacht. Die Kinder pflücken Kürbisse, schnitzen Gesichter hinein und stellen die ausgehöhlten Köpfe dann vors Haus.
Pumpkin, pumpkin, let's give you some eye. Pumpkin, pumpkin, let's give you a nose.
Susan Grismore betreibt gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern die Grismore Farm. Inmitten von Apfelplantagen steht ein uraltes Bauernhaus. Hinterm Gartenzaun galoppiert ein Fohlen mit weißer Mähne. In dieser Idylle verrichten die Frauen ihre harte Arbeit, beschneiden Apfelbäume, pflanzen und ernten Gemüse oder managen den Hofladen. Auch sie sind sich einig, der Indian Summer ist die herrlichste Zeit an den Finger Lakes. Wenn es kühl wird, trinkt man Hot Apple Cider, heißen Apfelmost. Eines der wichtigsten amerikanischen Herbstrituale, insbesondere für Kinder, ist das Herumtoben auf den Kürbisfeldern, die sogenannten Pumpkin Patches. Sie liegen gleich neben der Farm.
Wir ziehen sie Ende Mai im Gewächshaus. Mitte Juni pflanzen wir sie dann nach draußen. Dieses Jahr mussten wir sie erstmals gießen, weil es so trocken war.
We haven't done that in a while.
Familien kommen mit den Bollerwagen, um die Kürbisse direkt vom Feld zu holen. Die Kinder dürfen die schönsten aussuchen und mit den oft medizinballgroßen Früchten spielen. Schwer beladen zieht man dann mit der Kürbisbeute nach Hause.
Bewegung in der würzigen Herbstluft macht hungrig und durstig. In der Weinstube von Fred Frank wird mittlerweile der Wein verkostet. Golden und glasklar rinnt der Rebensaft aus der grünen, schlanken Flasche ins Probierglas.
So, wir probieren jetzt unser trockener Riesling. Das hat 0,6% Restsüße. Und das kommt von unseren Schieferbodenlagen hier. Wir haben sehr viele Steine im Boden und das gibt so einen Mineralton zu den Riesling.
Fred ist zufrieden. Der Weinkonsum in den USA sei beim Vergleich zu Europa immer noch verschwindend gering, aber er wachse von Jahr zu Jahr stetig. Davon profitieren die Finger Lakes, strahlt Fred. Käsefarmer Tom Murray pflichtet ihm bei. Dieser bislang so abgelegene Teil von New York State sei dabei, sich in eine erstklassige Gegend für Weinkenner und Feinschmecker zu entwickeln.
Die Geschäfte sind wesentlich mehr auf Zack als früher, was die Qualität angeht. Jeder versucht, ein richtig gutes Produkt herzustellen, sodass unsere Region irgendwann mal so berühmt wird wie das Napa Valley in Kalifornien oder die Toskana in Italien.
Noch ist es nicht so weit, aber das sei auch gar nicht notwendig, sagt Weinbauer Fred. Schließlich solle die einzigartige Natur mit den unberührten Seen und den leuchtenden Laubwäldern erhalten bleiben.
Wir versuchen jedes Jahr nicht zu schnell zu wachsen, so vielleicht 10%. Und wir wünschen das für die Region dasselbe, so konservativ Wachstum und dass die Qualität auch steigert für die Besucher, dass sie eine schöne Zeit hier haben.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Kürbisse und Käse, Wein und Sirup. Indian Summer im US-Bundesstaat New York. Eine Sendung von Claudia Sarre, ARD-Korrespondentin im Studio New York. Technik Konrad Winkler, Regie Birgit Meyer, Redaktion Wolfgang Heinemann. Und am kommenden Donnerstag berichtet das NDR Fernsehen in der Reihe Mare TV um 20.15 Uhr über Estland, die Bucht von Tallinn, und um 21 Uhr über die Bucht von Riga an Lettlands Ostseeküste.